Donnerstagabend, wir melden uns wieder mit den Sport 1 News. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Wir bringen Sie auf den aktuellen Stand, was alles passiert ist an diesem Donnerstag und gucken natürlich auch nochmal zurück auf die deutsche Nationalmannschaft und dieses 0:6 gegen Spanien. Das hat ordentlich wehgetan. So richtig vergessen kann man das auch ein paar Tage später noch nicht, denn auch in Zukunft soll es ja irgendwie wieder besser laufen für das Team von Joachim Löw, insbesondere wenn wir in die Zukunft schauen und auf die Europameisterschaft. Allerdings gestern haben wir auch eine Spezialsendung für Sie im Programm gehabt bei Sport 1 und da hatten wir auch Stefan Effenberg, unseren Sport 1-Experten, mit dabei und der hat gemerkt, woran es liegt, wer vor allen Dingen fehlt bei der deutschen Nationalmannschaft.
Zwei zentrale Mittelfeldspieler aus verschiedenen Fußballergenerationen, unterschiedliche Typen mit unübersehbaren Gemeinsamkeiten, beide absolute Führungspersönlichkeiten auf dem Platz und beide ausgestattet mit einer ordentlichen Portion Aggressivität. Und gerade diese Aggressivität hat Stefan Effenberg im Spiel der deutschen Nationalmannschaft vermisst.
So, wenn du das merkst, dass die Spanier eben uns auch ein Stück weit verarschen, ja, dann musst du mit absoluter Härte dagegen vorgehen. Ja, dann muss man taktische Fouls spielen, dann muss man Fouls spielen, um eben diesen Fluss und diesen Rhythmus einfach zu unterbrechen. Und deswegen ist ein Joshua Kimmich eben extrem wichtig für die Zukunft der Nationalmannschaft.
Betonung auf Zukunft, denn wegen seiner gegen den BVB erlittenen Meniskusverletzung wird der defensive Bayern-Stratege in diesem Jahr nicht mehr auflaufen können. Joshua Kimmich, er hat sich Stufe für Stufe nach oben gearbeitet. Endgültiger Durchbruch, der siegreich beendete Confed Cup. Plötzlich war er allen ein Begriff. Schon bei seinem Ausbildungsverein VfB Stuttgart fiel seine Begabung auf, ein Spiel zu lesen, zu lenken und seine Mitspieler mitzureißen.
Joshua Kimmich ist dann eher so ein Typ, der eben auch verbal mal dazwischen grätscht oder auch mal Ansagen macht, vorm Spiel, in der Halbzeit oder auch während des Spiels.
Und Kimmich ist torgefährlich wie einst Effenberg, obwohl er eine defensivere Rolle spielt, auf und auch neben dem Platz.
Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen, Freunde der Sonne.
Effenberg, Pokalsieger mit Mönchengladbach und den Bayern, dazu drei Meistertitel und der Champions-League-Triumph. Eine Erfolgsstory wie die von Kimmich, der neben dem Champions-League-Sieg bereits fünfmal den Meistertitel holte und dreimal Pokalsieger war. Er steht ganz oben in der Bayern-Hierarchie und das mit 25. Und darum hofft nicht nur Effenberg, dass Kimmich bald wieder mitspielen kann.
Ich glaube, viele hoffen, dass Joshua Kimmich bald wieder fit ist. Natürlich auch der FC Bayern München. Jonas Noh, unser Nachrichtenchef heute bei Sport 1, ist zu mir gekommen. Jonas, glaubst du auch wie Stefan Effenberg, dass Joshua Kimmich der deutschen Nationalmannschaft gefehlt hat, gerade in diesem Spiel beim 0:6?
Gefehlt hat er auf jeden Fall. Ob das jetzt mit ihm ganz anders gelaufen wäre und man die Spanier dann 5-0 vom Platz gefegt hätte, das wage ich auch mal zu bezweifeln. Aber mit Sicherheit wäre es so schlimm dann gerade in der zweiten Hälfte, glaube ich, nicht gekommen.
Was macht Kimmich aus deiner Sicht so stark? Also natürlich das Spielerische, was gefehlt hat, aber ich glaube auch dieses Menschliche. Ne?
Absolut. Er hat sich wirklich zu einem unglaublichen Führungsspieler entwickelt in den letzten Jahren. Ich habe ihn begleitet bei der U21-EM 2015 in Tschechien damals. Da war er einer der Jüngsten im Kader, war teilweise 2-3 Jahre jünger als die anderen. Damals schon wirklich gut. Fußballerisch sowieso schon immer klasse und gerade diese Entwicklung zum Führungsspieler in den letzten Jahren ist wirklich bemerkenswert.
Aber wenn man zurückschaut auf die deutsche Nationalmannschaft, früher gab es ja immer mehrere Führungsspieler, also Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger im Notfall dann an der Seite
Miroslav
gewesen.
Klose, Per
Mertesacker. Also, da gab es so viele. Gibt es jetzt wirklich gar keinen neben Joshua Kimmich? Man kann sich das irgendwie gar nicht vorstellen.
Ja, ich meine, es gibt natürlich so 2-3 Typen, die gerade nicht dabei sind, die ja Fußball-Deutschland vehement fordert. Müller, Hummels, Boateng, das wären sicherlich so Jungs, gerade Hummels und Müller. In der Nationalmannschaft selbst tue ich mich auch schwer. Also bei Toni Kroos, Ilkay Gündogan, die ja von wirklich internationalen Topclubs kommen und da im Zentrum gespielt haben gegen Spanien, kam in der Hinsicht wirklich wenig einfach.
Siehst du denn irgendwen, der nachrückt von den jungen Spielern, der vielleicht in 5-6 Jahren diese Rolle übernehmen könnte oder kommt da irgendwie auch nicht so richtig was nach?
Also wer einen guten Eindruck hinterlassen hat, wer für mich auch ein super Typ ist, ist Florian Neuhaus von Gladbach, der wirklich, glaube ich, einer der Lichtblicke war von dieser Länderspielpause. Ansonsten im Moment wirklich schwierig.
Also einige Youngster zumindest haben sich so ein bisschen in den Mittelpunkt gespielt in den letzten Partien. Joachim Löw, aber auch die Zuschauer überzeugt. Wir schauen uns diese jungen Kerle mal genauer an.
Joachim Löw und der Umbruch beim DFB. Zurzeit erntet er dafür vor allem Kritik. Bisher hat das neue Blut in der Nationalmannschaft nicht wirklich für neue Impulse gesorgt, sondern eher für böses Blut bei den Fans. Und wenn man genauer hinsieht, ist es auch eher ein Scheinumbruch. Löw wollte nach dem WM-Debakel 2018 eigentlich Platz für junge Talente im Kader schaffen. Davon war aber bei der historischen Pleite gegen Spanien nichts zu sehen. Das Durchschnittsalter der Startelf gegen Spanien lag bei 27,3 Jahren, das der Reservisten bei 25,3. Ein Altersumbruch sieht anders aus. Da stellt sich die Frage, ob Deutschland im Jugendbereich überhaupt genug Spielermaterial auf höchstem Niveau zur Verfügung hat. U21-Coach Stefan Kunz schlug schon Ende des letzten Jahres Alarm.
Bei uns sind es nur noch 9 Jungs, die überhaupt zum Kader eines Erstligisten zählen. Davon haben am letzten Spieltag nur 2 vom Beginn an gespielt. Da müssen wir uns fragen, was in der Zwischenzeit schiefgelaufen ist. 3 meiner Jungs blieben sogar in der zweiten Liga ohne Spielminute.
Trotzdem gibt es einige Lichtblicke, die den DFB in den nächsten Jahren prägen können. Unumstritten ist die sportliche Qualität von Kai Havertz. Dem 80-Millionen-Mann gehört wohl die Zukunft bei der Nationalmannschaft. Ein positiver Corona-Test verhinderte aber einen Einsatz bei den letzten Länderspielen. Der Neuzugang des FC Chelsea hätte auch den Altersdurchschnitt gesenkt. Bezeichnend für Löws holprigen Umbruch ist aber, dass der Offensivspieler mit 21 Jahren der jüngste Spieler im erweiterten EM-Kader ist. Ein Talent, auf das nicht nur ganz Deutschland, sondern wohl die ganze Welt gespannt ist, ist Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund. Morgen, am 20. November, wird das Supertalent 16 Jahre alt und ist damit in der Bundesliga spielberechtigt. Vielleicht setzt BVB-Coach Favre den Wunderstürmer ja auch schon am Wochenende ein.
Also ich habe das große Glück, dass ich Moukoko sehr, sehr oft beim Jugendtraining beim Borussia Dortmund gesehen habe. Ein fantastischer Fußballer, weit voraus in mit seiner Entwicklung gegenüber den Altersgenossen. Alles gar keine Frage. Aber er ist 16. Es wäre doch wirklich erstaunlich, wenn er jetzt da eingewechselt werden würde, vielleicht von Anfang an, stellt einen Rekord auf und rüttelt an den Grundfesten des deutschen Fußballs.
Der Nachfolger von Kai Havertz als Supertalent bei Leverkusen ist Florian Wirtz. Wie sein Vorgänger spielt der 17-Jährige im offensiven Mittelfeld. Mit guten Leistungen hat er sich bei Bayer einen Stammplatz erkämpft. Seit Oktober steht er auch im Kader von Stefan Kunz bei der U21. Wenn es überhaupt einen Gewinner der Länderspielpause gab, dann ist es Florian Neuhaus. Mit 23 Jahren ist er in der heutigen Zeit zwar fast schon kein Talent mehr, scheinbar ist er aber erst jetzt so richtig auf dem Radar von Joachim Löw aufgetaucht. Mit einer starken Leistung gegen Tschechien konnte er sich für den erweiterten EM-Kader bei Löw empfehlen. Auch Riedle Baku ist mit 22 Jahren nicht mehr das allerjüngste Talent, durfte jetzt aber gegen Tschechien in der A-Nationalmannschaft debütieren. Mit 55 Bundesligaspielen hat der rechte Verteidiger auch gleichzeitig schon einiges an Erfahrung sammeln können. Auch wenn im Umbruch von Löw noch nicht für alle Talente genug Platz war, für die nähere Zukunft scheint Deutschland und der Nachwuchs beim DFB gewappnet zu sein. Die ferne Zukunft könnte aber problematischer werden. Unter anderem auch wegen der Corona-Krise.
Auch im Nachwuchsfußball eine große Herausforderung. Man kann sagen, das ist wie eine große Verletzung für eine ganze Generation von Spielern. Und auch nach Verletzung hat man die Chance zurückzukommen, aber es wird nicht leichter dadurch.
Das Problem der fehlenden Top-Talente könnte in Zukunft also noch größer werden. Und wenn der DFB mit Top-Nationen wie Spanien mithalten will, sollte sich das schleunigst ändern.
Also im Nachwuchs muss definitiv was gemacht werden beim DFB. Trotzdem, einige Talente kommen eben nach. Florian Neuhaus hast du gerade schon angesprochen. Ja. Noch irgendwer, der sich so ein bisschen in Fokus spielen konnte?
Klar, Florian Wirtz mit seiner Entwicklung bei Leverkusen jetzt auch nach dem Abgang von Havertz, der da wirklich jetzt das neue Top-Talent einfach ist bei Bayer. Der ist mit Sicherheit einer, der in naher Zukunft auch in der A-Nationalmannschaft auftauchen wird.
Grundsätzlich aber der richtige Weg, dass Joachim Löw, was ja immer wieder in Frage gestellt wird, dass er die jungen Spieler heranzüchten will, denen eine Chance geben will, sich zu präsentieren. Das waren jetzt schon einige Spieler, die Premiere da feiern durften unter Löw in den vergangenen Jahren. Trotzdem aus deiner Sicht der richtige Weg?
Ja, absolut. Manchmal würde ich mir wünschen, dass er es noch ein bisschen konsequenter macht. Weil so ein bisschen der Eindruck ist, dass diese Spieler dann in den Testspielen ihre Chance bekommen und dann, wenn es wieder gegen die größeren Gegner geht, wo man sich vielleicht auch mal beweisen könnte, dann eher wieder auf der Bank sitzen, wie es jetzt zum Beispiel auch gegen Spanien war. wo dann Florian Neuhaus reinkommt, als es irgendwie schon 0-3, 0-4 steht. Dass er da dann natürlich nicht mehr glänzen kann, ist auch logisch.
Trotzdem, die Europameisterschaft, die rückt jetzt auch immer näher. Nächstes Jahr ist es dann soweit. Im Sommer kann die Zeit zu kurz sein am Ende, gerade für diese jungen Spieler, sich einzufinden?
Ja, ich fürchte schon, weil es einfach nicht mehr viele Spiele sind bis dahin. Wir haben jetzt erstmal eine Pause bis März wieder bei der Nationalmannschaft. Allzu viele Gelegenheiten gibt es dann nicht mehr, um sich in den Vordergrund zu spielen. Und ich glaube auch, wenn Joachim Löw jetzt tatsächlich bleiben sollte, wo nachher alles aussieht, dass er jetzt da bis zur EM nicht mehr die ganz großen Experimente wagen wird. Dafür ist einfach die Zeit zu kurz und dafür ist dann diese EM auch einfach zu wichtig.
Verstehst du die Kritik an ihm?
Ja, natürlich. Ich glaube, es gibt im Moment so gut wie niemanden, der keinerlei Kritik an Joachim Löw zu äußern hat. Das zeigen auch die ganzen Umfragen. Wenn man schaut, da sind so die Werte bei 90%, die für eine Ablösung von ihm sind. Ja, aber es ist natürlich schwierig, jetzt gerade bis zur EM in dieser kurzen Zeit einen neuen Trainer zu installieren, dann nochmal irgendwie ein neues Konzept vielleicht auch einzubringen. Dafür ist die Zeit jetzt einfach auch ein bisschen knapp.
Ja, die Europameisterschaft wird dann eben entscheidend sein, wie es weitergeht und ob es weitergeht für Joachim Löw und die deutsche Nationalmannschaft. Wir schauen mal auf den FC Bayern München. Auch da sollen ja junge Talente immer mehr in den Fokus gerückt werden. Es gab dieses neue Jugendleistungszentrum, was gegründet wurde. Allerdings merkt man eben auch, an einem mangelt es, und zwar an der Spielpraxis dieser jungen Spieler.
Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge hat da eine Idee. Im erweiterten Kader des Rekordmeisters tummeln sich einige hochtalentierte Spieler. Doch wirklich einen Platz in der Startelf bekommen die Nachwuchskräfte äußerst selten. Warum also nicht verleihen? Rummenigge denkt da konkret an den kommenden Gegner in der Bundesliga.
Werder Bremen ist eine sehr gute Adresse für Talente.
Er schätze den Spielstil von Florian Kohfeldt, sagte Rummenigge noch, und lobte Bremens Clubführung sowie das gesamte Umfeld für den Umgang mit jungen Spielern. Dass sich Talente in Bremen entwickeln können, zeigte zuletzt Marco Friedl, Ex-Bayern-Jugend, jetzt Stammspieler an der Weser. Auch Serge Gnabry wurde in Bremen zu einem gestandenen Bundesligaspieler.
Es ist nicht auszuschließen, dass wir auch in Zukunft das ein oder andere Talent mal wieder an Werder Bremen verleihen werden.
Sollte sich Werder tatsächlich durch Bayern-Talente verstärken wollen, das wären mögliche Optionen. Für die in den letzten Jahren eher wackelige Werder-Abwehr könnte Chris Richards ein Kandidat sein. Der US-Amerikaner lief bereits für die Bayern in der Bundesliga auf und ist mit 20 Jahren reif für den nächsten Schritt. Ein Jahr jünger und auch heiß begehrt Angelo Stiller. In der Jugend der Bayern glänzte der gebürtige Münchner regelmäßig, wurde in der vergangenen Saison Stammspieler in der dritten Liga. Sein Debüt in der ersten Mannschaft der Bayern feierte er im Pokal gegen Düren. Bereits im Vorfeld dessen hatte Sport1 berichtet, dass Stiller auf dem Zettel mehrerer Erstligisten steht, darunter Werder Bremen. Ebenfalls nochmal auf sich aufmerksam gemacht im Pokal gegen Düren hat Jamal Musiala. Der erst 17-jährige Offensivspieler überzeugte mit Dribblings, strotzte vor Selbstvertrauen. In der Bundesliga gelangen ihm sogar schon 2 Treffer in dieser Saison. Getroffen hat er gerade auch bei seinem Debüt für die englische U21-Nationalmannschaft. Ebenfalls ein Kandidat für mehr als die Zweitvertretung der Bayern, Leon Dayaku. Der 19-jährige Flügelstürmer sammelte sowohl beim VfB Stuttgart als auch bei den Bayern schon Profi-Erfahrung. Bereits im Sommer berichtete Sport1, dass sein Management eine Leihe plane, möglicherweise auch zu einem kleineren Bundesligisten. Dass er bundesligatauglich ist, hat er schon bewiesen, Joshua Zirkzee. Doch nach der Verpflichtung von Erik-Maxim Choupo-Moting ist er vom Lewandowski-Backup zu Stürmer Nummer 3 geworden. Seit Monaten wird er von anderen Clubs umworben, immer wieder wird er erst der FC Köln genannt. Selbst sagte der 19-Jährige gerade in einem Interview, dass eine Leihe in der Winterpause vielleicht eine Option sei. Warum nicht beispielsweise an die Weser? Rummeniges Gedanke, mal wieder Spieler nach Bremen zu verleihen, könnte für alle Seiten ein Gewinn sein. Die Bayern wüssten ihre Spieler in guten Händen. Die Talente selbst könnten regelmäßig Einsätze in der Bundesliga bekommen und Werder hätte seinen Kader verstärkt. Win, win, win quasi.
Ja, Jonas, wie siehst du die Situation bei den jungen Spielern und dem FC Bayern München?
Es ist natürlich für so einen Nachwuchsspieler der schwerstmögliche Verein, glaube ich, einfach, um da den Sprung direkt zu den Profis zu schaffen, weil natürlich das Niveau bei den Profis unglaublich hoch ist. Das ist bei anderen Vereinen sicherlich einfacher. Und wenn man zurückdenkt, auch ein Philipp Lahm hat es nicht gleich geschafft, war an Stuttgart ausgeliehen zwischenzeitlich. Auch ein David Alaba war zu Beginn seiner Karriere an Hoffenheim ausgeliehen. Also so dieser Zwischenschritt über eine Leihe kann in vielen Fällen durchaus sinnvoll sein.
Glaubst du, dass vielleicht Corona so ein bisschen was in Zukunft ändern könnte, dass vielleicht doch junge Spieler eher beim FC Bayern bleiben, weil vielleicht nicht mehr die ganz großen Ablösesummen gezahlt werden können?
Ich glaube, der entscheidende Punkt wird sein, wie das Nachwuchskonzept, was sie ja da in den letzten Jahren sehr vorangetrieben haben, wie das greifen wird. Ich glaube, da spielt Corona nicht die ganz große Rolle. Letztlich ist die Frage, mit welcher Qualität kommen die Jugendspieler aus dem NLZ dann raus? Weil beim FC Bayern kann man keine Rücksicht drauf nehmen, ob ein Spieler jetzt vielleicht noch 2 Jahre braucht, 3 Jahre braucht, um sich zu entwickeln. Wenn er im Profikader ist und da Einsatzzeiten haben will, dann muss er die Leistung bringen auf dem Niveau.
Und man hat zuletzt gemerkt, der FC Bayern, dem geht das Geld so schnell auch nicht aus. Danke dir, Jonas, dass du hier hingekommen bist. Und dann wollen wir noch auf die anderen Neuigkeiten aus der Welt des Sports schauen. War noch jede Menge mehr los und wir starten mit einem echten Superstar.
Messi stocksauer nach scharfer Kritik. Lionel Messi ist bei seiner Rückkehr von der Länderspielreise nach Barcelona sichtbar gereizt. Nach dem Wechselwunsch und dem Vertragsstreit mit dem FC Barcelona vor der Saison hat Lionel Messi nach der jüngsten Kritik an ihm nun genug. Ich habe es satt, immer der Grund für alle Probleme im Verein zu sein, sagte er am Flughafen in Barcelona. Die Journalisten hatten ihn zuvor nach seiner Meinung zur Kritik von Antoine Griezmanns Ex-Berater gefragt. Dieser hatte France Football gesagt, dass Messi in Barcelona alles kontrolliere und ein Terrorregime führen würde. Özil-Foto sorgt für Belustigung auf Social Media. Der FC Arsenal veröffentlicht in den sozialen Netzwerken ein Mannschaftsfoto mit dem aus dem Kader gestrichenen Mesut Özil. Das Bild zeigt den ehemaligen Nationalspieler und seine Teamkollegen, wie sie gemäß der Corona-Vorschriften mit großem Abstand voneinander auf dem Rasen stehen. Interessant ist der Zeitpunkt der Aufnahme. Wie die Sun berichtet, stammt das Foto von Anfang November. Zu diesem Zeitpunkt war Özil schon längst aus den Kadern für die Premier League und für die Europa League gestrichen worden. Die Fans der Gunners reagierten auf den Post mit Hohn und Spott, teilweise aber auch verärgert über die Degradierung des 32-Jährigen. Schröder wechselt zu den Lakers. Der deutsche Basketballnationalspieler Dennis Schröder spielt künftig an der Seite von Superstar LeBron James bei NBA-Champion Los Angeles Lakers. Das gab das Team am späten Mittwochabend am Rande des NBA-Drafts offiziell bekannt. Der 27-jährige Schröder wechselt von Oklahoma City Thunder nach Los Angeles. Die Lakers werden die am 22. Dezember beginnende NBA-Saison wegen der Corona-Pandemie ohne Heimzuschauer beginnen. Aufbauspieler Schröder hatte in der vergangenen Saison im Schnitt 18,9 Punkte, 3,6 Rebounds und 4,0 Assists erzielt. Vettel zieht Ferrari-Fazit. Formel-1-Star Sebastian Vettel zieht vor dem Ende der Zusammenarbeit mit Ferrari ein ernüchterndes und selbstkritisches Fazit. Wir als Team haben in den vergangenen Jahren extrem viel probiert, aber unterm Strich sind wir, wenn man es ganz hart formuliert, gescheitert. Weil wir eben nichts gewonnen haben, sagte der viermalige Weltmeister der Wochenzeitung Die Zeit. Ich glaube, dass ich meinen Anteil daran hatte und habe. Vettel feierte in 6 Jahren im Cockpit der Scuderia unter anderem 14 Grand Prix-Siege. Den WM-Titel konnte er mit Ferrari allerdings nicht gewinnen. Ab dem kommenden Jahr fährt Vettel für den...
Ja, wir sind gespannt, wie es da für ihn weiterlaufen wird. Schauen auf Alexander Zverev. Auf da waren wir gespannt, wie es für ihn bei den ATP Finals läuft. Spiel 1 verloren, heißt also in Spiel 2 gegen Diego Schwartzmann war er direkt ordentlich unter Druck und er konnte diesem Druck standhalten.
Für Alexander Zverev ging es im zweiten Match der ATP Finals in London gleich um alles. Gegen Diego Schwartzmann aus Argentinien musste ein Sieg her, um das vorzeitige Aus zu verhindern. Und der Deutsche zeigte sich im Vergleich zur Auftaktniederlage gegen Daniel Medvedev in besserer Form. Den ersten Satz entschied Zverev mit 6:3 für sich. In Satz 2 schenkte er allerdings noch eine 3:1 Führung her und ließ Schwartzmann zurück ins Spiel kommen, der den Satz mit 6:4 gewann. Zverev, der für seine Wutanfälle bekannt ist, drosch daraufhin einen Ball auf die nahezu leere Tribüne. Obwohl der gebürtige Hamburger immer wieder fahrig und nervös wirkte, setzte er sich am Ende durch und gewann Satz 3 mit 6:3.
Game 7 match, Zverev. It was much better than on Monday.
Es war viel besser als am Montag. Diego ist ein schwieriger Gegner. Er hat es verdient, hier zu sein. Hier gibt es keine einfachen Matches. Ich bin froh über den Sieg und die Chance, das Halbfinale erreichen zu können. Ich bin heiß auf Freitag. Es wird das schwerste Match, das man hier haben kann.
Denn dann trifft Zverev im Kampf ums Halbfinale auf den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic. Bei seinem Triumph bei den ATP-Finals 2018 konnte Zverev den Serben aber schon einmal in London schlagen.
Also weiterhin Daumen drücken aus deutscher Sicht angesagt für Alexander Zverev in London bei den ATP-Finals. Das war's von uns heute mit den Sport 1 News. Schön, dass Sie wieder mit dabei waren. Morgen geht's weiter, 19.30 Uhr, dann auch wieder im TV zu sehen bei Sport 1. Also einschalten ist angesagt und bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.